ARD.
Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Max Bauer. 75 Jahre alt wird das Grundgesetz in diesem Jahr, 75 Jahre alt wird unsere Verfassung. Und es ist schon einiges anders bei diesem Jubiläum als vor 5 Jahren beim letzten Jubiläum, beim 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Ich erinnere mich noch ganz gut dran, weil ich damals auch Sendung gemacht habe zum Grundgesetz. Und vor 5 Jahren, da war die Themenpalette ziemlich breit und die ExpertInnen, mit denen man damals gesprochen hat, die haben sich in der Regel konzentriert auf das, worauf sie sich auch sonst konzentrieren, wenn sie über das Grundgesetz sprechen. In diesem Jahr, da überwiegt hingegen bei allen ein sehr sorgenvoller Ton. Die meisten sprechen über das Grundgesetz, über unsere demokratische Verfassungsordnung so besorgt wie selten zuvor. Und das liegt an den Gefahren für unsere Demokratie, die vor allem von rechtsextremen politischen Kräften ausgehen und die sich deutlich zugespitzt haben. Über Demokratiegefahren und wie man ihnen begegnet, habe ich für unsere Podcast-Reihe zum Grundgesetzjubiläum gesprochen mit den JuraprofessorInnen Katharina Mangold und Alexander Thiele und mit dem Justizjournalisten Ronen Steinke. Heute, da wollen wir einen etwas anderen Schwerpunkt setzen und uns fragen, ist das Grundgesetz auch eine gute Basis für das große Zukunftsthema Klimawandel und ökologische Wende? Und über umweltrechtliche Perspektiven auf das Grundgesetz spreche ich mit der Rechtsanwältin Dr. Roda Verheyen aus Hamburg. Sie hat den berühmten Klimabeschluss 2021 in Karlsruhe erstritten. Guten Tag, Frau Verheyen.
Guten Tag, Herr Bauer.
Frau Verheyen, ich bin zum ersten Mal auf Ihre Arbeit, könnte ich vielleicht sagen, gestoßen bei einem Verfahren vor dem Landgericht Essen. Dort hat ein Bauer aus Peru den Energieriesen RWE verklagt. Es ist, muss man sagen, eine spektakuläre Klimaklage. Worum genau geht es in dem Verfahren?
Ja, die Klage läuft tatsächlich immer noch seit 2015, ein wirklich umfangreiches Verfahren. Mein Mandant in diesem Verfahren ist tatsächlich ein peruanischer Bergführer und Bauer, der ein Haus besitzt in Huaraz, einer Andenstadt, auf über 3000 Meter Höhe. Und es geht um das Risiko eines Gletscherseeausbruchs in den peruanischen Anden, beziehungsweise aufgrund des Gletscherschmelzens auch dort. Und wir prozessieren dort nur um die Abwendung dieses Risikos. Es geht letztlich darum, dass RWE als einer der größten Emittenten weltweit die Verantwortung übernehmen soll für die Kosten, die auftreten, um dieses Risiko abzuwenden von meinem Mandanten und eben aber auch von den zehntausenden Menschen drumherum in Huaraz. Denn eine solche Katastrophe würde ja unweigerlich wirklich sehr, sehr viele auch treffen, aber eben auch meinen Mandanten.
Das heißt, Sie wollen vor allem, dass dort Schutzmaßnahmen ergriffen werden, dass dieser Gletschersee nicht überläuft.
Ja, ganz genau. Und da das Ganze ja eben nicht in Deutschland spielt oder in Frankreich oder in der Schweiz, haben wir es hier zu tun mit einem Fall, wo man im Grunde versucht, Risikominimierungsmaßnahmen, die der Staat nicht ergreift, aus Mangel an Organisationskraft und Finanzen, tatsächlich umzulegen auf die privaten Verursacher. Und der, ich sag mal, erste Schritt ist eben hier RWE. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von weiteren großen Verursachern, die dann auch angeschrieben würden, wenn das Verfahren Erfolg hat zum Schluss.
Sie haben es gesagt, das Verfahren läuft noch. Es ging vom Landgericht Essen jetzt zum Oberlandesgericht Hamm. Richter des OLG sind sogar zu einem Ortstermin an den Gletschersee in den Höhen der peruanischen Anden gefahren, habe ich gelesen, auf 4500 Meter. Dort gab es dann einen Ortstermin und auch Sachverständige haben vor Ort Messungen vorgenommen. Warum ist das für Sie, für Ihren Kläger schon ein so großer Erfolg, dass das Gericht in die Beweisaufnahme eingetreten ist?
Als wir das Verfahren begonnen haben, war, glaube ich, die allgemeine Meinung, dass wir verrückt sind. Und das kann man, glaube ich, auch gut zitieren. Das liegt einfach daran, dass ein solches Verfahren vorher in der ganzen Welt noch nicht geführt wurde und auch vor deutschen Gerichten noch nicht geführt wurde. Es geht hier letztlich um die Anwendung eines Nachbarschaftsparagraphen, der Paragraph 1004 im bürgerlichen Gesetzbuch. Da geht es darum, dass Störungen abgestellt werden, wenn sie unzumutbar sind. Ich sag mal, die Mutter des Umweltrechts ist das eigentlich im zivilrechtlichen Kontext. Und ja, also die absolut herrschende Meinung war, das geht nicht. Das geht grundsätzlich nicht. Und wir haben dann ja vor dem Landgericht Essen verloren, aus verschiedenen Gründen, die ich allesamt für falsch halte. Und die auch dann, und das war dann eben der Erfolg schon 2017, auch das Oberlandesgericht in Hamm für falsch gehalten hat. Das hat nämlich im Prinzip 2017 im November schon gesagt, nee, also das, was das Landgericht da entschieden hat, ist falsch rechtlich. Das geht schon, was der Kläger da will. wenn man denn wirklich alle Details beweisen kann. Und wie es zu erwarten, in einem Zivilrechtsverfahren bestreitet man ja immer erstmal alles. Und so hat es auch die RWE AG getan. Also bis auf das Eigentum meines Mandanten an dem Haus in Huaraz ist alles bestritten in dem Verfahren. Also die Existenz des Klimawandels in den Anden, die Gletscherschmelze, die Höhe des Wasserstandes in der Lagune, das Risiko selber etc. pp. Also alles. Und auch der Verursachungsanteil ist bestritten. Und wir sind mitten in der Beweisaufnahme. Es geht, und darum ging es eben auch bei dem Ortstermin vor 2 Jahren inzwischen. Es geht hier zunächst mal im ersten Schritt um die Frage, gibt es tatsächlich dieses Risiko und wie groß ist es? Da hat ein gerichtlich bestellter Sachverständiger ein Gutachten erstellt. Es hat leider sehr lang gedauert jetzt. Und wir sind jetzt, ich sag mal, kurz davor, über dieses Gutachten auch in öffentlicher Verhandlung zu sprechen. Ich hoffe noch in diesem Jahr. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, war es der Klimawandel? Und der Beweisbeschluss, auf dem das alles beruht, der ist eben schon vom November 2017.
Sie haben jetzt gesagt, es ist eigentlich fast alles bestritten in diesem Verfahren, vor allem wahrscheinlich die Kausalität. RWE sagt da, unser Beitrag zum Klimawandel, der ist nicht kausal für die Gefahren an dem konkreten peruanischen Gletscher. Und wenn man den RWE-CO2-Anteil wegdenken würde, dann würde der Gletscher trotzdem sowieso schmelzen. Was erwidern Sie darauf?
Ja, das ist leider eine sehr einseitige und auch falsche Sicht der Kausalitätsrechtsprechung, sowohl der deutschen als auch der internationalen Gerichte, die es dazu gibt. Die Rechtsfigur der kumulativen Verursachung gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Und es ist eben nicht so, dass man in irgendeiner Form sagen muss, nur wenn ich etwas tue, passiert Folge X. Ja, so RWE hier, der würde sowieso schmelzen. Die Frage ist, ob man einen jedenfalls erkennbaren Beitrag dazu leistet. Und genau so hat auch das Oberlandesgericht Hamm das gesehen und entsprechend die Beweisfrage formuliert. Es geht hier also um zusätzliche beziehungsweise ja, gemeinsam zu betrachtende Kausalität, und zwar des anthropogen verursachten, menschgemachten Klimawandels. Und daran hat RWE ungefähr 0,5% Anteil historisch gesehen und bis heute. Und das kann man sowohl messen als auch berechnen mit Klimamodellen. Und deswegen bin ich an der Stelle eigentlich inzwischen, also sowieso inzwischen, aber auch schon damals der Auffassung, dass wir an der Stelle das Verfahren eigentlich nur gewinnen können. Denn physikalisch ist das natürlich messbar und auch berechenbar. Die Frage ist dann eher, ist das rechtlich ausreichend, wenn man einen Verursachungsanteil von 0,5% geltend macht? Das ist zum Beispiel ein Punkt, den das Landgericht Essen für nicht ausreichend gehalten hat. Und da sagen wir, naja, 0,5% der weltweiten Emissionen, das ist so viel wie ein ganzes Land. Ja, also die Niederlande, Belgien haben zum Beispiel 0,5% verursacht und tun es noch. Und da dann zu sagen, das ist irrelevant, geht ein bisschen weit, finde ich. Aber an der Frage sind wir noch nicht. Wie gesagt, momentan geht es erstmal nur um die Frage des Flutrisikos.
Rechtlich ausreichend ist trotzdem ein gutes Stichwort, Frau Verheyen. Wir wollen ja zum Jubiläum 75 Jahre Grundgesetz vor allem über Ökologie und Verfassungsrecht sprechen. Und ich frage mich jetzt, wenn das Grundgesetz ökologischer wäre, sage ich mal jetzt ganz platt, wäre das eine Hilfe für Ihre Klage?
Also es wäre eine Hilfe für den Planeten und letztlich für uns Menschen, denn wir bekämpfen den Klimawandel ja nicht für den Planeten. Der wird sicherlich auch weiter bestehen. Die Frage ist, ob die Menschheit das auch aushält, was wir ihm gerade antun. Für meine Klage konkret wäre ich der Auffassung, dass das keinen Unterschied macht. Denn ich und wir, ja, also nicht nur ich, sondern auch das Oberlandesgericht in Hamm, wir behandeln hier Zivilrecht. Ganz klar zwischen Personen, sei es jetzt eine große Aktiengesellschaft und ein kleiner peruanischer Bauer, ja, geltendes Recht. Es geht hier nicht um die Anwendung direkt oder mittelbar von Grundrechten. Und deswegen glaube ich, in diesem Verfahren hätte das tatsächlich eher wenig Aussagekraft. Natürlich sind die verschiedenen Verfahren, also auch mein Klimabeschluss zum Beispiel, den wir ja miterwirkt haben, das ist natürlich vorgetragen worden und auch eingeführt in dieses Verfahren, hat auch vielleicht einen gewissen Einfluss auf ja, den Beweismaßstab. Aber darum geht es im Moment eigentlich nicht. Es geht hier wirklich darum, hat die Nutzung der Atmosphäre durch das Entlassen von so viel Treibhausgasen zu einer Folge geführt, die unzumutbar ist für zum Beispiel meinen Mandanten, und kann man das mit den Mitteln des Zivilrechts ja judizieren? Und deswegen, genau, dieselbe Frage stellt sich übrigens auch bei den anderen Verfahren, die ich ja im Moment führe. Da geht es ja um nach vorne gewandte Anträge, also emittiere weniger, Da verklage ich ja die Volkswagen AG in zwei Obergerichten im Moment. Und da ist auch ganz klar die Frage, was im Grundgesetz steht, ist da eigentlich eher nur zweitrangig relevant. Denn es geht auch da eben um Ansprüche gegen zivilrechtlich, also oder aufgrund von zivilrechtlichen Ansprüchen. Und das Grundgesetz hat zwar mittelbar Einfluss, das kennt man ja, die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten auf die Auslegung auch im Zivilrechtsverkehr. Aber darum geht es hier nicht primär. Es geht wirklich um die Frage, vor allem muss ein Privater auch das tun, was er kann, um eben Schäden von anderen fernzuhalten, in Klammern, wenn er denn weiß, was passiert. Und das ist ja nun mal so. Große Emittenten wissen, was sie anrichten. Nach Auffassung des OLG haben sogar schon seit 1958.
Frau Verheyen, lassen Sie uns mal anschauen, was würde es denn bedeuten, ein ökologischeres Grundgesetz? Im März 2021 hat das Bundesverfassungsgericht seinen berühmten Klimabeschluss veröffentlicht. Klimaschutz hat seitdem Verfassungsrang. Was bedeutet das ganz konkret?
Ja, ich habe mich damit gerade beschäftigt, für einen Buchbeitrag genau diese Frage mal mir zu stellen. Hat das eigentlich wirklich in der Verfassungs- und Umsetzungswirklichkeit irgendwas verändert? Und man muss mal zuerst einmal sagen, der Verfassungsrang des Klimaschutzgebotes in Artikel 20a, der ist jetzt beschlossen und klargestellt. Aus meiner Sicht gibt es den schon lange. Das ist immer schon in Artikel 20a so verankert gewesen. Nur leider hat das kein Gericht feststellen mögen bislang. Und auf diese Art und Weise hatten wir seit 1994 im Grunde Vorschriften im deutschen Grundgesetz, die keine Wirkung entfaltet haben. Das ist erstmal der erste Befund. Das ist mehr als bedauerlich, denn alle wissen heute, dass wir faktisch 20 Jahre der Klimaschutzumsetzung verloren haben, dadurch, dass man das einfach nicht ernst genommen hat, dass es eben ein solches Klimaschutzgebot gibt, verbunden eben mit Grundrechtsschutz. Seit 2021, seit dem Klimaschutzurteil oder dem Beschluss, ist ganz, ganz viel passiert, vor allem auf gesetzgeberischer Ebene. Wir haben ganz viel Maßnahmengesetze gesehen, vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien, um das umzusetzen. Das Klimaschutzgesetz wurde ja auch angeschärft als Folge dieses Beschlusses. Aber wenn man jetzt mal fragt, hat das auch in der Rechtswirklichkeit, also in der Entscheidungswirklichkeit deutscher Gerichte wirklich Wogen geschlagen, ja, dann muss man konstatieren, dass das sehr übersichtlich geblieben ist. Insbesondere das Bundesverwaltungsgericht legt dieses Klimaschutzgebot, ich sag mal, als Abwägungsaspekt aus weiterhin. Ja, also wir haben nicht, wie ich mehrfach vorgetragen habe und auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Umweltbereich, irgendwie sowas wie eine Beweislastumkehr für Straßenbau oder LNG-Terminals oder so etwas bekommen, sondern wir haben weiterhin ein freies Planungsermessen, freies Genehmigungsermessen beziehungsweise eben eine gesetzliche Bedarfsfeststellung, und die steht, obwohl und auch wenn man sich wirklich fragen muss, ob diese Vorhaben insgesamt mit dem Klimaschutzgesetz und den Zielen vereinbar sind. Und deswegen ist leider bislang die Rechtswirkung dieses Klimaschutzbeschlusses wirklich überschaubar geblieben. Und ja, das ist ein Befund, der einen traurig stimmt, also mich vor allem. Heißt aber nicht, dass man nicht weitermacht, denn, und das ist das Gute, das Klimaschutzgebot bleibt. Es ist ja da und es bleibt, und wir kehren jetzt ein in so eine Art Phase. 2030 steht praktisch vor der Tür und wir müssen bis 2045 treibhausgasneutral werden. So steht es im Klimaschutzgesetz, und das ist eben auch Verfassungsrang an sich. Und dadurch haben wir jetzt einen wirklich kurzen Umsetzungszeitraum vor uns, und ich gehe davon aus, dass das Klimaschutzgebot noch Zähne bekommen wird, und zwar sehr bald. Wir haben in dem Klimaschutzbeschluss auch schon die Anzeichen dafür. Da steht ja ausdrücklich drin, je weniger Raum noch bleibt für Emissionen, desto stärker wirkt das Klimaschutzgebot auf Exekutive, Legislative und aus meiner Sicht eben auch Private. Das ist noch nicht entschieden in der Form, aber so sehe ich das. Und insofern glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich da eine deutliche Änderung erfahren werden und der Klimaschutzbeschluss noch Zähne kriegt.
Sie haben jetzt dieses Klimaschutzgebot angesprochen. Ich habe Sie so verstanden, dass man eigentlich sagen könnte, ja, nach dem Grundgesetz sind wir nicht nur ein liberaler und sozialer Rechtsstaat, sondern eigentlich auch schon ein ökologischer Rechtsstaat. Es gibt jetzt Verfassungsrechtler zum Beispiel, wie den Verfassungsrechtler Jens Kersten, die fordern aber eine noch viel weitgehendere Ökologisierung der Rechtsordnung. Frau Verheyen, lassen Sie uns mal diese verfassungsrechtlichen Vorschläge ein bisschen genauer angucken. Welche verfassungsrechtlichen Veränderungen fänden Sie denn aus Sicht ja als Anwältin am wichtigsten? Mehr subjektive Rechte auf Klimaschutz oder vielleicht auch mehr ökologische Eigentumsschranken oder gar subjektive Rechte der Natur?
Ja, das ist eine im Moment echt aktuelle Debatte, die auch wichtig ist aus meiner Sicht, weil wir ja konstatieren müssen, dass wir seit 40 Jahren im Prinzip technisches Umweltrecht praktizieren und auch ganz viel davon haben. Also Emissionsschutz, Wasser, Klimaschutzrecht, es gibt ganz viel Recht und dennoch überkompensieren wir eigentlich alles, was wir an Rechtsetzung machen, durch mehr Konsum, mehr Emissionen, mehr Autokilometer. Und dieser, ja, und mehr Flächenversiegelung habe ich vielleicht noch vergessen. Und dieser Befund führt dazu, dass man wirklich Paradigmenwechsel erwägen muss. In welcher Form die erforderlich sind, ist, ja, da gibt es eine ganz große Bandbreite von Forderungen. Und eine davon ist eben, den subjektiven Menschenrechten und den Rechten zum Beispiel eben auf Berufswahl, Eigentumsschutz, Freiheitsschutz von Menschen gegenüberzustellen, Eigenrechte der Natur. Das ist in manchen Verfassungen in Südamerika schon Verfassungswirklichkeit. Gerade in den letzten Tagen ist wieder anerkannt worden in Peru, dass ein Fluss Rechtspersönlichkeit hat und daher ein Recht auf eine, also balancierte Nutzung von Menschen. Also das ist dann ja die Frage, was bedeutet das in der Praxis? Wir haben solche Diskussionen in Deutschland bislang noch nicht anschlussfähig ins Grundgesetz geführt. Es gibt die Debatte. Aber die Frage, wie das System dann funktionieren würde, des deutschen Grundgesetzes, ist offen. Der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderung hat gerade vorgeschlagen, dass man sich doch besser konzentrieren sollte auf die Einführung und Ausgestaltung eines Menschenrechts auf eine saubere und gesunde Umwelt. Einfach, weil man damit eben die Systematik der Grundrechte weniger durcheinander bringt und es dadurch auch für Gerichte leichter macht. Ich bin da, wie soll ich mal sagen, nicht entschieden. Entschieden bin ich nur insofern, als dass ich sage, unsere Rechte und auch unser Grundgesetz gibt uns eigentlich jetzt schon genügend Möglichkeiten, um das auch auf einfach gesetzlicher Ebene umzusetzen. Und ich wehre mich mit allen Händen und Füßen dagegen zu sagen, wir brauchen eine Grundgesetzänderung, um zum Beispiel ausreichend planetare Grenzen in Gesetze zu schreiben. Ja, also planetare Grenzen gibt es ja schon lange, das Konzept, die Tatsache, dass wir einfach nicht leben können, wenn wir die Atmosphäre zu stark aufheizen, ist eine davon, aber auch Chemikaliennutzung, Biodiversitätsabbau, das sind planetare Grenzen, die man wissenschaftlich begründen kann, die man aber auch normativ in einfache Gesetze schreiben kann. Und dafür brauchen wir keine Grundgesetzänderung. Hm. Und das ist eigentlich, und auch aus meiner Sicht für die Gesetzesanwendung brauchen wir sie nicht zwingend. Das kann man jetzt so oder so auslegen. Natürlich, ich als Rechtspraktikerin muss das ja so sehen. Ne? Denn ich rufe ja Gerichte an, damit sie Gesetze anwenden. Wenn ich gleichzeitig sage, wir brauchen erstmal eine Grundgesetzänderung, dann wäre ich ja schön verrückt. Ne? Die Debatte ist aber ganz, ganz wichtig. Denn wir haben einfach in keiner Weise ausreichend Rechte beziehungsweise ja, in Naturinteressen in unserem Rechtssystem. Das ist ein Fakt und das muss geändert werden. Mhm. Punkt.
Sie haben jetzt gesagt, egal an welcher Stellschraube man dreht, ist unbedingt wichtig, auf jeden Fall die Rechtsordnung, man könnte sagen, zu ökologisieren, mehr zu ökologisieren. Dahinter ist ja eigentlich die Idee, so wie ich verstehe ich das, wenn die Politik versagt, dann sollen zumindest subjektive Rechte auf Klimaschutz und Klimaklagen eben eher die Dinge in Bewegung setzen. Ist das wirklich eine berechtigte Hoffnung, diese Hoffnung auf die ja, ökologischere Justiz?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich kriege auch manchmal die Frage, bringen denn Klimaklagen irgendwas, weil sie lösen ja die Probleme gar nicht nachhaltig. Ich glaube, man kann in diesem ganzen Kontext nicht auf ein Instrument setzen, also weder auf die Justiz noch auf die Legislative noch auf die Exekutive alleine, sondern man muss im Prinzip auf alle Gewalten, inklusive auch derer, die nicht im Grundgesetz stehen, Medien, ja, Zivilgesellschaft, setzen. Die Justiz hat aber eine wichtige Rolle und ich würde schon so weit gehen zu sagen, dass die bislang nicht ausreichend wahrgenommen wurde insbesondere die Auslegungsspielräume, die es gibt, sei es jetzt im Klimaschutzgesetz, sei es auch in den verschiedenen europäischen Gesetzen, sei es jetzt im Wasserrecht, im Biodiversitätsbereich, die werden nur sehr zurückhaltend genutzt von der Judikative. Das ist etwas, was wir Umweltrechtler schon seit 30 Jahren sagen, ne? Und das ist sehr schade. Das liegt in Deutschland aus meiner Sicht an diesem Paradigma des Bestandsschutzes. Es soll alles erstmal irgendwie immer so weitergehen, wie es war. Die Tatsache, dass eben das Klimaschutzgebot mit Verfassungsrang einen Transformationspfad und damit auch radikale Transformationen bedingt und voraussetzt, das hat sich bei den Gerichten noch überhaupt nicht rumgesprochen, leider. Ich glaube, dass wir eine Ökologisierung des Grundgesetzes brauchen. Und ich glaube, dass es da auch viele Vorschläge gibt, die anschlussfähig sind. Ich will mal einen nennen. Wir brauchen zwingend eine viel höhere Anzahl an Investitionen in den Transformationsumbau auf allen Ebenen. Dafür brauchen wir eine Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz auf der Finanzenseite im Grundgesetz. Ich gehe davon aus, dass diese Frage zum Wahlkampfthema wird. Nicht nur der Städte- und Gemeindebund, sondern auch viele, viele, viele andere Organisationen haben sich da inzwischen hinter versammelt. Das ist zum Beispiel eine Grundgesetzänderung, die ganz klar ökologisieren würde, weil sie nämlich Klimaschutz endlich als das definiert, was es ist. Eine Gemeinschaftsaufgabe aller staatlicher Akteure. Ja, das ist mal eine Grundgesetzänderung. Ob wir eine Grundgesetzänderung brauchen im Hinblick auf das Klimaschutzgebot selber, weiß ich nicht. Wir haben das Klimaschutzgebot in Artikel 20a in Verbindung mit den Grundrechten. Ob wir eine weitere Subjektivierung von Umweltrechten brauchen, da würde ich sagen, auf jeden Fall. Da könnte eine weitgehendere Auslegung von Schutzpflichten helfen. Da hat das Bundesverfassungsgericht sich ja im Klimabeschluss gerade, nicht entschieden. Das kann aber kommen. Wir haben ja jetzt kurz vor der Tür wichtige Entscheidungen des Europäischen Menschengerichtshofs. Da wird es um Schutzpflichten gehen, auch im Umweltbereich und hier ganz konkret im Klimabereich. Also da gibt es viele Ansätze und ich kann eigentlich nur sagen, die Gerichte sollten diese Möglichkeiten nutzen. Denn Menschenrechtsschutz ist unmöglich ohne Umweltschutz und ohne die Achtung der planetaren Grenzen.
Jetzt gibt es ja noch einen Einwand von juristischer Seite ganz oft gegen eine ökologische Verrechtlichung, sage ich jetzt mal ganz allgemein, nämlich dass der ökologische Rechtsstaat eigentlich die Justiz komplett überfordern würde und das Ganze eigentlich wirklich eine Frage der Politik und des politischen Handelns primär ist. Was antworten Sie auf diesen Überforderungseinwand?
Die Entscheidungen, die ich kenne, und ich glaube, ich kenne sie eigentlich fast alle, lassen sämtlich der Legislative und der Exekutive einen sehr großen Entscheidungsspielraum. Also ganz jüngst zum Beispiel gibt es ein Urteil aus Belgien vom letztlich Staatsgerichtshof, der gibt vor, 55% Einsparung bis 2030 zu realisieren. Ja, ich meine, innerhalb dieses Entscheidungstenors gibt es jetzt so viele Entscheidungen zu fällen, die die Legislative zu fällen hat. Und der politische Streit ist ja sozusagen entbrannt. Genauso ist es bei uns. Wir haben einen Klimabeschluss, dann haben wir eine Änderung des Gesetzes und dann geht der Streit los. In welchem Sektor, wie schnell, wie, welche Instrumente. Ein unglaublich weiter Entscheidungsspielraum bleibt dort im Rahmen der Gewaltenteilung erhalten. Insofern, mir fehlt die Substanz dieser Vorwürfe, schlicht und einfach.
Sie haben jetzt gesagt, eigentlich sozusagen sind die Spielräume sehr breit und sehr groß für die Politik auf der Basis der Verrechtlichung, die wir schon erlebt haben. Jetzt ist es ja so, dass bei der Klimapolitik es sehr stark ankommt auf sehr große Zeiträume, in denen man denken und handeln muss. Jetzt im Hinblick auf dieses Zeitelement, würden Sie da sagen, ein ökologischeres Grundgesetz wäre da doch wichtig, die Politik quasi zu diesem Denken in großen Zeiträumen mehr zu verpflichten?
Ich glaube, dass wir auf jeden Fall eine Konkretisierung des Artikel 20a im Hinblick auf die planetaren Grenzen brauchen, um deutlich zu machen, dass es diese Grenzen gibt, dass das Anthropozän, also der menschliche Nutzungsbereich, nicht die Natur völlig ignorieren und überträgen darf. Das ist auf jeden Fall erforderlich und, glaube ich, auch anschlussfähig. Die weitergehenden Vorschläge, nämlich die Subjektivierung von Rechten für bestimmte Ökosysteme, Flüsse, ne, also diese Rechte der Naturdebatte, die ist, glaube ich, im Augenblick im deutschen Rechtssystem schwierig umzusetzen. Wir brauchen das aber auch nicht, um das Klima und die Biodiversität ausreichend zu schützen in Deutschland. Und das ist deswegen, ich finde, man muss beide Seiten miteinander verknüpfen. Man muss sagen, die Änderungen, die wir jetzt im Rahmen des bestehenden Systems schnell durchführen können, das sind insbesondere alle einfach gesetzlichen Änderungen. Dazu gehört auch das Klagerecht im Übrigen. Das ist eine einfach gesetzliche Änderung, um das Klagerecht auszuweiten. Dafür brauchen wir keine Grundgesetzänderung. Diese Fragen müssen schnell geklärt werden. Und dann kann man gleichzeitig die Zeiträume besser abdecken im Grundgesetz, zum Beispiel in der Änderung in Artikel 20a. Das wäre jetzt meine Auffassung als Praktikerin. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass diese Debatten nicht erforderlich sind. Denn wenn wir sie nicht führen, dann wird Menschen auch nicht klar, wo das Problem liegt. Und das Problem liegt eben darin, dass unsere Nutzungsinteressen nicht immer überwiegen dürfen. Und das tun sie bisher.
Das sagt die Rechtsanwältin Roda Verheyen. Wir haben gesprochen über 75 Jahre Grundgesetz und die Frage, wie ökologisch unsere Rechtsordnung, unser Grundgesetz schon ist und wie ökologisch sie noch werden muss. Frau Verheyen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, Ihnen danke und einen schönen Tag.
Soweit Roda Verheyen, Rechtsanwältin und Expertin für Umweltrecht in Hamburg. Ja, und das war es auch schon mit unserem Podcast, die JustizreporterInnen. Heute ein Gespräch aus unserer Reihe Herausgefordert und gefährdet, 75 Jahre Grundgesetz. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder natürlich noch viel wichtiger, wenn ihr Kritik oder auch Anregungen für andere Themen habt, dann schreibt uns jederzeit an die Mailadresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Und zum Thema 75 Jahre Grundgesetz habe ich noch weitere Gespräche geführt. Ihr findet sie unter dem Stichwort die JustizreporterInnen und 75 Jahre Grundgesetz. Und ich möchte euch auch noch hinweisen auf zwei weitere Sendungen. Zum einen auf eine Fernsehdoku, die Sandra Maischberger und Frank Bräutigam zum Grundgesetzjubiläum gemacht haben. Wie gut ist unser Grundgesetz, ist der Titel der Sendung. Und die Sendung ist zu finden in der ARD-Mediathek. Ja, und dann habe ich auch selbst noch für die Sendung Das Wissen von SWR Kultur ein Radiofeature zu 75 Jahre Grundgesetz gemacht. SWR Kultur, das Wissen auch überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und hier am Mikrofon, da verabschiedet sich jetzt Max Bauer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.